Multicolor Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Heute auf dem Pultplatz mit einer extra Ausgabe über eine Initiative der orthodoxen Gemeinden und Diakonissenanstalt Stuttgart. Im Studio sind Jörg Munder, Lena Maslowska und unsere Studiogäste, Herr Dr. Klaas und Frau Stermen von der Diakonissenanstalt Stuttgart und Erzpriester der russischen orthodoxen Kirche des St. Nikolaus in Stuttgart, Vater Ilja Limberger. Es geht in der Sendung um ein Projekt Würdiges Leben im Alter des der älteren Menschen aus orthodoxen Gemeinden bzw. orthodoxen Glaube, russisch, serbische, griechische, rumänische und bulgarische Herkunft mit der Pflege helfen soll. Und jetzt möchte ich, dass unsere Gäste sich zuerst vorstellen und dann können wir dann einfach zu dem Thema kommen und dann einfach die Fragen beantworten, wie man den Menschen helfen kann und was man dazu braucht.
Ich will beginnen, Gottfried Klaas. Ich bin theologischer Vorstand seit 3 Jahren in der Evangelischen Diakonissenanstalt. Sie ist eine der größeren diakonischen Einrichtungen in Stuttgart. Zu ihr gehört das Diakonieklinikum und das Pflegezentrum Methanien in Stuttgart-Möhringen.
Ja, mein Name ist Berthe Stermann. Ich bin in der Evangelischen Diakonissenanstalt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und betreue das Projekt Würdiges Leben im Alter. Von der Seite her mache ich die Pressearbeit für das Projekt und arbeite eng mit den orthodoxen Gemeinden zusammen, um über das Projekt zu berichten.
Mein Name ist Ilja Limberger. Ich bin Pfarrer, Priester an der russisch-orthodoxen St. Nikolaus Kirche in Stuttgart, Seidenstraße. Und bin von Anfang an bei diesem Projekt dabei.
Und dann, Vater Limberger, dann seine erste Frage dann an Sie. Wie hat das alles begonnen?
Ja, also es war unvermittelt. Ich muss sagen, in den letzten Jahrzehnten kamen immer mehr russisch-orthodoxe Gläubige, die Gemeinden von anderen orthodoxen Kirchen, vornehmlich der griechischen, der serbischen, sind in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen, in Deutschland überhaupt durch den Zuzug der Gastarbeiter aus den entsprechenden Ländern, auch die Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion haben unsere Gemeinden gefüllt. Überall in Deutschland und auch insbesondere in Stuttgart. Und aus dieser Fülle, kann man sagen, ist dieses Projekt entstanden. Denn den Anstoß gab ein Herr Dr. Scherenbacher, der Leiter des städtischen medizinischen Dienstes war. Er war befreundet mit eine Frau, die Gemeindemitglied bei uns in unserer Gemeinde war, und er kam vor etwa 3-4 Jahren auf mich zu und hat gesagt, Vater Ilja, wäre denn denkbar, dass eine Initiative gestartet wird in Richtung Erschaffung einer wie auch immer gearteten, orthodox geprägten Station für ältere Menschen, für pflegebedürftige Menschen in der Stadt Stuttgart. Und wir haben ein Gespräch geführt mit Herrn Dr. Scherenbacher. Ich war sehr angetan von dem Vorschlag, weil ich schon gesehen habe, dass in wenigen Jahren eine ganze Menge von älteren Menschen, alternden Menschen auf uns zukommen wird, sodass ich da auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige, sehr gute Perspektive gesehen habe, und das habe ich auch mit viel Enthusiasmus bejaht. Daraufhin war lange Zeit nichts zu hören, aber anscheinend war das kein leeres Gespräch gewesen seinerseits, sondern er hat da durchaus Gespräche bei der Stadt Stuttgart, beim Sozialamt, in verschiedenen anderen Gremien geführt, was dazu geführt hat, dass vor etwa 3,5 Jahren ein Herr Treiber, Leiter des alten Pflegezentrums Bethanien in Stuttgart-Möhringen, mich angerufen hat und gesagt, Vater Ilja, ich habe gehört, dass Sie so etwas beabsichtigen. Ja, ich habe gesagt, ja, beabsichtigen, ja, aber es ist noch gar nichts passiert. Und dann hat er gesagt, ja, wir würden gerne mit Ihnen die Möglichkeiten eruieren, wie wir die Sache auf den Weg bringen können. Daraus ist diese Initiative entstanden. Dann haben wir uns mit Herrn Treiber zusammengesetzt und besprochen. Und da ich der Meinung war und bin, dass die russische Gemeinde so ein Projekt nicht allein stemmen kann, habe ich mit anderen Gemeinden gesprochen, mit anderen Priestern vor Ort in Stuttgart, ob sie nicht auch an so einer Entwicklung interessiert wären. Und alle waren ja sehr froh, dass so eine Möglichkeit entsteht. Wir haben uns zusammengetan nach vielen Sitzungen, jetzt mittlerweile schon nach 3 Jahren, wo wir darüber sprechen, ist dieses Projekt in eine Phase gekommen, wo in der wir schon sehr öffentlich darüber sprechen, öffentlich darüber berichten wollen.
Und einen Namen haben wir jetzt schon gehört, dann Herr Treiber, der Leiter von dem Pflegezentrum Bethanien, das gehört auch zu der Diakonissenanstalt. Und dann kann man dann jetzt einfach direkt weiter recherchieren, was für die Rolle dann von der Diakonie hier in Stuttgart in diesem Projekt ist, weil wahrscheinlich ganz allein nur dann von Bedarf kann man dann nicht alles erfüllen oder kann man die Sache nicht bewegen. Herr Dr. Klaas, das können Sie dann wahrscheinlich am besten beantworten.
Vielleicht darf ich noch einen Namen ergänzen, der bei der Entstehung des Projekts wichtig war, der Herr Tatamusch, der Leiter des Stuttgarter Sozialamts, hat, glaube ich, auch so eine Hebammenrolle bei dem Ganzen gespielt und auch Kontakte geknüpft zwischen Ihnen, der orthodoxen Gemeinde, und unserer Diakonissenanstalt. Und bis heute begleitet er dieses Projekt mit Wohlwollen, steht ihm sehr positiv gegenüber. Für uns ist eine spannende Geschichte gewesen, als diese Anfrage kam, dass es nicht unsere erste Erfahrung mit der orthodoxen Kirche war, sondern dass die Evangelische Diakonissenanstalt vor allem durch ihre Schwestern schon eine längere Partnerschaft hat mit der orthodoxen Frauengesellschaft in Cluj in Rumänien, die dort eine sehr beeindruckende Sozialarbeit, so in Form der Nachbarschaftshilfe, würde man hier sagen, betreibt unter den ärmsten älteren Menschen in Cluj, früher hieß es Klausenburg. Und wir als Evangelische Diakonissenanstalt haben dieses Projekt tatkräftig unterstützt, auch mit Geldern, auch natürlich auch mit Beratung, aber auch durch einen Austausch hinüber und herüber. Und bei dieser Partnerschaft haben wir viel auch gelernt von der orthodoxen Kirche, viel erfahren von ihrer Frömmigkeit, und sie haben, glaube ich, auch einiges von unserer evangelischen Spiritualität kennengelernt, und so war es ein gegenseitiges, besseres Kennenlernen und auch Überwinden von manchen Vorurteilen. Und von daher war schon der Boden gut bereitet, als die Anfrage dann kam, möchte die Evangelische Diakonissenanstalt sich auf dieses Projekt einlassen mit den orthodoxen Gemeinden Baden-Württembergs, und es brauchte dann nicht viel Überzeugungsarbeit, um zu einem Ja zu kommen, auch in den entsprechenden Gremien. Wir haben gleich auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, auch die religiöse Seite dieses Projekts, nämlich dass die orthodoxe Bevölkerung, wenn sie zu uns kommt, auch durch ihre Priester dann auch gut begleitet wird, seelsorgerlich durch die Gottesdienste, und das entspricht ja auch unserem Anliegen, auch von unserer Tradition her, dass wir den Menschen immer in seiner Ganzheit auch sehen, und dazu gehört die medizinische und pflegerische Betreuung, aber auch der seelsorgerliche und geistliche Beistand. Von daher ist das bei uns auf großes Verständnis getroffen.
Multicolor Sendung mit einer Extra-Ausgabe über eine Initiative der orthodoxen Gemeinden und Diakonissenanstalt Stuttgart. Vater Elia, jetzt die Frage dann wieder an Sie, was das ist, orthodox zu sein und als orthodox hier zu leben, und vielleicht ein bisschen auch zu der Geschichte von der schönen russischen Kirche, die hier viele Leute in Stuttgart kennen.
Ja, die orthodoxe Kirche ist eine Familie von untereinander verwaltungstechnisch unabhängigen Landeskirchen, die sich aber als eine Kirche verstehen, aufgrund ihrer gemeinsamen Liturgie und ihres gemeinsamen Glaubens. Wir erleben uns, erfahren uns als eine Kirche, wenn ich zum Beispiel in die griechische Kirche gehe oder nach Griechenland fahre oder nach Georgien oder Rumänien, Bulgarien, Serbien, Palästina oder Israel und dort in die entsprechenden orthodoxen Kirchen gehe, bin ich sofort als Priester dort anerkannt und genauso zählt das in die umgekehrte Richtung. Gleichzeitig sind wir alle, wie gesagt, voneinander unabhängig. Jede Landeskirche lebt ihr eigenes Leben, ohne dass wir ein sichtbares Oberhaupt in der Welt haben. Ja. Sondern wir verstehen uns als eine Kirche aufgrund dessen, dass Christus in unserer Mitte ist und er ist sozusagen der Lebensspender, das Leben in unseren aller Kirchen mit dem Geist erfüllt. Die Gemeinden in Stuttgart insbesondere sind, wie ich schon erwähnt habe, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr zahlreich geworden. Auf der einen Seite ist dies auf den Zuzug der Gastarbeiter zurückzuführen, auf der anderen Seite auf das Verschwinden des Eisernen Vorhangs Anfang der 90er Jahre. Diese Geschehnisse der Weltpolitik, der Geopolitik haben dazu geführt, dass sehr viele orthodoxe Menschen nach Deutschland gekommen sind, beziehungsweise also ein anderer großer Faktor, der dafür gesorgt hat, ist der Zusammenschluss Europas. Nicht? Weite Teile Europas sind orthodox geprägt, das sind vor allem die osteuropäischen Länder, aber auch solche Länder, die zwischen Westen und Osten stehen, wie Polen zum Beispiel, das eine große, rege, orthodoxe, unabhängige orthodoxe Kirche hat, sodass viele, viele Menschen, auch aus den baltischen Staaten, die jetzt zur EU gehören, orthodoxen Glauben ausüben. Und durch die Durchmischung der Bevölkerung in Europa auf einer ganz natürlichen Weise auch hierzulande immer zahlreicher werden.
Wie groß die Anzahl der gläubigen Menschen, die zu den Gottesdienst kommen, zum Beispiel am Sonntag?
Also bei uns in der Gemeinde sind es etwa 300 Menschen, 200 bis 300 Menschen, die Sonntag für Sonntag zu den Gottesdiensten kommen. Wir zählen etwa 1.500 in Stuttgart, die unmittelbar zur Gemeinde gehören und noch weitere mehrere Tausend, die sozusagen stillschweigend orthodox getauft sind, die aber vielleicht nicht so regelmäßig zu den Gottesdiensten kommen. Die anderen orthodoxen Gemeinden sind zum Teil noch zahlreicher. Die Serben, die Griechen zählen mehrere 10.000 Mitglieder im Großraum Stuttgart. Nicht? Das stellt uns natürlich vor Herausforderungen, auch im Bereich der Versorgung der älteren Menschen. Wir möchten erreichen, dass diese Menschen, vor allem diejenigen von ihnen, die sich an die Gottesdienste gewöhnt haben, die sehr viel engagiert waren in der Kirche, die viel Wert legen darauf, vom kirchlichen Leben nicht ausgeschlossen zu werden, nachdem sie nicht mehr imstande sind, in die Kirche zu kommen, dass wir sie auch nicht verlieren. Ich habe etliche Fälle in meiner Gemeinde, wo Menschen, die wirklich ganz regelmäßig über Jahrzehnte hinweg zur Kirche kamen, dies nicht mehr machen können und wahrscheinlich nie mehr ein orthodoxes Gotteshaus von ihnen sehen werden, bis zu ihrem Ableben, nicht wahr? Die gezwungen sind, entweder also zunächst einmal in ihren Wohnungen zu bleiben, dort betreut zu werden, dann irgendwann in ein Altenpflegeheim womöglich, weit entfernt von der Kirche gehen müssen, von wo aus sie praktisch nie mehr, obwohl sie geistig noch durchaus fähig sind, aber körperlich eben nicht mehr, wo sie dann nie mehr an einem orthodoxen Gottesdienst teilnehmen können. Das ist natürlich für einen Menschen, der viel Wert darauf gelegt hat, sehr, sehr schwierig. Also ich habe Gespräche geführt, gerade im Zusammenhang mit diesem Projekt, mit älteren Menschen, die ich besuche, zu Hause, die eben nicht mehr ihre Heime verlassen können. Die sind sehr traurig darüber, dass sie nicht mehr den Chorgesang, die Ikonen, den ganzen Ablauf, den Gottesdienst erleben können. Das ist unser Anliegen als Priester der orthodoxen Gemeinden, dass wir eine Möglichkeit schaffen, durch eine orthodox geprägte Abteilung an dem alten Pflegezentrum Bethanien, dass diese Menschen nicht den Anschluss verlieren, sondern dort von den Gemeindepriestern nach wie vor betreut werden. Dort werden auch Gottesdienste gefeiert in einer speziell dafür vorgesehenen orthodox eingerichteten Kapelle, abwechselnd von uns in verschiedenen Sprachen. Auch eine ganz wichtige Rolle dieser Abteilung wird auch hoffentlich sein, dass auch die sprachlichen Zusammenhänge nicht verloren gehen. Ich muss immer wieder feststellen, dass ältere Menschen, die vielleicht Zeit ihres Lebens in Deutschland der deutschen Sprache doch mächtig geworden sind, immer weniger Deutsch sprechen können oder wollen mit zunehmendem Alter, sondern immer mehr zurückfallen auf die Muttersprache. Ich glaube, für die geistige Gesundheit dieser Menschen, dafür, dass sie möglichst lange geistig fit bleiben, ist die Möglichkeit, ihre Muttersprache mit anderen Patienten, mit dem Personal sprechen zu können, von einer nicht zu überschätzenden Bedeutung. Diese zwei Dinge, also die spirituelle Seite, die Möglichkeit, die Kirche nicht verlassen zu müssen, sowie sprachliche Unterstützung durch die entsprechenden Personalstruktur, ist das, was mich vor allem und ich glaube uns alle Priester, also von der geistlichen Seite gesehen, vor allem an diesem Projekt so begeistert macht. Ja.
Wir würden zu dem Thema nochmal zurückkommen und mit den Fragen über diese orthodoxen Besonderheiten und was die Menschen in dieser Abteilung später bekommen können. Aber diese Menschen, die haben leider nicht nur sprachliche Probleme oder Probleme mit dem Glauben, die wissen sehr oft überhaupt nicht, was für die Angebote, Pflegeangebote oder soziale Angebote in der Stadt gibt, weil wegen genau sprachlicher Probleme oder Herkunft. Das bleibt bei denen gewisse Unwissenheit. Und dann möchte ich, dass Sie, Herr Dr. Klaas, dann uns einfach sagen, was tut die Stadt und die Diakonie, damit alten Menschen hier besser geht.
Ja, das haben wir gemerkt in dem Prozess bisher, dass ein großer Aufklärungsbedarf ist, ein großer Nachholbedarf an Informationen, was es schon gibt an einer großen Fülle, an einer großen Palette von Angeboten für ältere Menschen in ihrer jeweiligen Bedürfnislage. Das fängt an von Essen auf Rädern, das älteren Menschen auch ins Haus geliefert wird, oder auch es werden auch Mittagstische angeboten. Es gibt von den Diakonie- und Sozialstationen gibt es die unterschiedlichsten Angebote an Hilfebedarf, die dann die Häuser kommen mit Pflegekräften und die Leute waschen oder kleine Pflegevorrichtungen vernehmen oder auch sehr stark so die Begleitung und Pflege und Betreuung von älteren Menschen übernehmen. Das sind die ambulanten Angebote. Und schließlich gibt es natürlich diese vielen stationären Einrichtungen, wo dann das Pflegezentrum Bethanien eines davon ist. Es sind, muss man auch ganz klar sagen, ganz verschiedene Träger. Es gibt kommunale Träger. Es gibt die Träger der Wohlfahrtsverbände, dazu gehört die Diakonie als einer der größten, oder von der katholischen Kirche ist die Caritas oder das Rote Kreuz ist auch einer der großen Wohlfahrtsverbände. Aber dann gibt es auch inzwischen die privaten Träger, die auch ihre Einrichtungen, Angebote vorhalten. Ich denke, wir sind ganz gut prädestiniert jetzt auch für die Zusammenarbeit, weil eben uns auch verbindet diese spirituelle Dimension, Aufgeschlossenheit. Und auch, da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf, dass wir schon in den letzten Jahren immer wieder in unserer Altenpflegeschule immer wieder auch Schülerinnen und Schüler hatten, die aus Osteuropa, Südosteuropa kamen und einen orthodoxen Hintergrund mitgebracht haben und auch noch außer Deutsch noch eine andere Muttersprache hatten. Und es ist natürlich auch ideal dann für ältere Menschen mit Migrationshintergrund. soweit vielleicht zu den Angeboten, die allgemein im Bereich der Altenhilfe gibt. Die Frau Stermann kann ja noch etwas genau sagen zu jetzt, was das Pflegezentrum Bethanien, unsere große Alteneinrichtung in Stuttgart-Möhringen, ausmacht mit seiner Besonderheit.
Ja, wie schon erwähnt, ist vom Pflegezentrum Bethanien der Träger die Evangelische Diakonissenanstalt. Wir haben auch eine lange Tradition, ähnlich wie dieses Volkslied, das wir gehört haben, schon alt ist, sind wir nicht ganz so alt, aber 150 Jahre alt sind wir 2004 geworden. Und Bethanien selbst verfügt schon seit 1874 über Erfahrung in der Altenpflege. Und seit den Anfang, Ende der 70er Jahre sind wir in Möhringen angesiedelt, in einem damals neu erbauten Pflegezentrum. Und bieten in unseren Räumen 218 Heimplätze an. Das ist eine ganze Menge, aber es ist auch so, dass der Bedarf nach Heimplätzen sehr groß ist. Und es ist vor allem so, dass in den letzten Jahren der Bedarf für Menschen angestiegen ist, die psychisch verändert sind oder auch verwehrt sind, die demenziell veränderten alten Menschen. Von denen gibt es einfach durch Anstieg des Lebensalters immer mehr. Und diesen Anforderungen hat Bethanien auch Sorge getragen und vor einigen Jahren einen neuen Fachbereich eröffnet mit 48 Plätzen, der speziell auf diese Menschen zugeschnitten ist. Verwehrte alte Menschen, muss man sich einfach vorstellen, bedürfen 24 Stunden am Tag der Beobachtung und können nicht alleine sein, weil sie sich gerne verlaufen oder nicht mehr für ihr Essen sorgen können. Und in diesem speziellen Fachbereich werden sie eben fachkompetent betreut und erhalten auch spezielle Angebote, damit ihnen nicht langweilig wird, wie durch Musiktherapie oder Tiertherapie oder Kunsttherapie. Da lernen auch verwehrte alte Menschen, dass sie einfach sich noch ausdrücken können und Volkslieder singen. Also da sind wir auch wieder bei unseren Beiträgen, die wir hier an Musik mitgebracht haben, sind halt auch etwas, was in der Musiktherapie beispielsweise eine Rolle spielt.
Ich möchte noch ganz kurz noch dazu sagen, das ist interessant auch dann aus unserem Sicht oder von unserem Projekt, dass diese alte Menschen, die vergessen auch zuerst diese zweite Sprache, diese deutsche Sprache, die hier schon reifen Jahren hier gelernt haben und dann nur auf Muttersprache erreichbar sind.
Genau, und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit in Bethanien, dass wir bereits jetzt einfach sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen sprachigen Ländern haben, sei es aus Russland, sei es aus Griechenland, Serbien, Bosnien oder ähnliches. Und wir auch speziell in unserer Altenpflegeschule, die auch an Bethanien angegliedert ist, eine dreijährige Ausbildung anbieten und viele Auszubildende mit Migrationshintergrund haben und auch entsprechend Sorge tragen, dass auch Menschen, die noch gewisse Sprachprobleme haben, mit der Ausbildung zurechtkommen. Also das ist halt auch was, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Das ist einfach auch eine Besonderheit unseres Projektes, dass wir einfach auch die Ausbildung der Altenpflegerinnen und Altenpfleger mit integrieren möchten, damit eben tatsächlich die Bewohner der orthodoxen Gemeinden, die zu uns kommen, muttersprachlich gepflegt und betreut werden können. Nicht nur seelsorgerlich, sondern auch pflegerisch. Und das andere Besondere ist, was wir eben bieten, wir eben auch die Möglichkeit, wenn auf diesem speziellen Wohnbereich ein Mensch plötzlich sehr verwehrt ist, dass er dann tatsächlich umziehen könnte auf den anderen Bereich und dann aber ja trotzdem von den Seelsorgenden besucht werden könnte. Wir haben auch speziell für Menschen am Lebensende, denen es immer schlechter geht, einen Palliativcare-Bereich. Das ist auch die Sorge einfach um den sterbenden Menschen, wo einfach der Personalschlüssel einfach auch ein anderer ist und tatsächlich auch ein Schmerzmediziner, ein Palliativmediziner speziell zur Betreuung sterbender Menschen zur Verfügung steht. Und auch da wäre ja tatsächlich dann einfach eine Betreuung orthodoxer Menschen ebenfalls möglich. Und wie gesagt, die Altenpflegeschule, die eben mit 60 Plätzen einmal im Jahr jeweils 20 Personen neu für den Beruf qualifiziert und einfach auch mit der Berufsaussicht übernommen zu werden, vielleicht auf diesen orthodoxen Bereich. Da möchten wir auch speziell junge Menschen ansprechen mit einem Realschulabschluss oder Abitur, die sich eben für einen pflegerischen Beruf interessieren. Mich selbst fasziniert an dem Projekt tatsächlich, dass ich merke, dass die Achtung vorm Alter tatsächlich bei jungen orthodoxen Menschen eine ganz große Rolle spielt. Also das ist was, was mich sehr fasziniert, so dass ich auch wirklich spüre, dass diese Menschen in einem pflegerischen Beruf oft gut aufgehoben sind, die so eine Nähe zum alten Menschen spüren.
Auch wenn ich noch geschwind, auch Frauen nach der Familienphase dann wieder einsteigen im Beruf und Viele bringen ja da auch sozusagen eine natürliche Begabung auch mit für die Pflege und dann noch durch die Ausbildung eine entsprechende Qualifikation wären auch ideale Menschen für unsere Altenpflegeausbildung.
Das ist ein wichtiger Aspekt in diesem Projekt, weil das geht nicht nur, nur Angebot für die älteren Menschen dazu bieten, aber auch für die Menschen, die dann einfach helfen können und wollen. Und gibt es eigentlich genug Anfragen, mindestens in unserer, in der russischen Kirche. Wer kann da teilnehmen oder beziehungsweise zu dieser Ausbildung genommen werden? Bis welche Alter sind das noch junge Menschen? Oder kann man auch später einsteigen, so wie diese Mütter?
Also ich habe selbst schon an dieser Schule auch als Lehrerin gearbeitet, weil ich verschiedene Berufe habe. Und es ist tatsächlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade ältere Frauen nach der Familienphase, auch 40 plus, sogar Ende 40, einfach sehr gute Voraussetzungen noch für den Beruf mitbringen. Und es sind, die Lebensarbeitszeit hat sich verlängert, also es lohnt sich auch ein später Einstieg in diesen Beruf. Und es ist ja einfach auch so, dass man einfach näher am alten Mensch dran ist, wenn man selbst schon eine gewisse Familienphase hinter sich hat. Also ansonsten, also es ist von 17 plus bis 50 ist so das Alter in unserer Altenpflegeausbildung. Von der Schulbildung her ist es tatsächlich so, für die dreijährige Altenpflegeausbildung, examinierte Altenpflege, muss man den Realschulabschluss nachweisen. Für die einjährige Altenhilfeausbildung, die wir auch anbieten, reicht der Hauptschulabschluss. Und wenn man da einen sehr guten Altenpflegehilfeabschluss macht, kann man noch in die Altenpflegeausbildung, die dreijährige, übernommen werden. Wobei da die Plätze immer begrenzt sind, also weil es einfach ja auch dreijährigen Kräften zustehen soll. Ansonsten wäre es halt tatsächlich so, dass man sich schriftlich und mündlich Deutsch ganz gut verständigen können sollte, aber es ist kein Problem mit Akzent oder nicht grammatikalisch richtiger Stellung zu sprechen. Also da ist es halt wirklich wichtig, dass man eben im Unterricht folgen kann von der Sprache her und eben die Arbeiten bewältigen kann. Aber ansonsten auch eine gesundheitliche Eignung ist erforderlich, weil der Beruf natürlich auch körperlich anstrengend ist. Und ganz wichtig, einen guten seelischen Ausgleich mitbringen, weil man einfach, wenn man für andere Menschen sorgt, auch viel über diese anderen Menschen erfährt. Und dass es manchmal sehr schön ist, aber auch manchmal sehr belastend ist. Und da sollte man einfach ein Mensch sein, der gut für sich Sorge tragen kann. Aber all dies lernt man wiederum auch in der Altenpflegeausbildung bei uns. Das ist eine sehr vielseitige Ausbildung.
Aus was bestehen diese Lerneinheiten? Ist das nur theoretische oder gibt es auch praktische?
Also es ist ein Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Es beginnt zunächst mit 6 Wochen Theorieausbildung, damit man einfach die Grundlagen hat, um später auf dem Wohnbereich auch verantwortungsvoll arbeiten zu können. Da erfährt man tatsächlich ja etwas, wie der Körper aufgebaut ist, die Organe, und dann aber ganz speziell auch, wie man einem Menschen zum Beispiel beim Essen helfen kann, beim Waschen helfen kann, ja, wie ein verwehrter alter Mensch reagiert, wie man tatsächlich Menschen im Rollstuhl fährt. Also es sind ganz, ganz viele praktische Dinge. Also alles, was ein alter Mensch braucht, der sich nicht mehr selbst versorgen kann, oder auch wie Verbände angelegt werden im späteren Ausbildungsverlauf, wie man Spritzen setzt, wie Verbände. Ja, also es ist wirklich eine ganz vielseitige Ausbildung, aber auch ganz viel über die Psychologie des alten Menschen, über die Kommunikation. Also es ist ein ganz, ganz spannender Beruf. Ich kann ihn tatsächlich empfehlen, wenn man Lust hat, mit Menschen zu arbeiten. Und es ist ein Beruf mit Perspektive. Wir werden alle älter. Und wenn man an Deutschland die demografische Entwicklung denkt, also ist das ein Beruf wirklich mit großen Zukunftschancen.
Gibt es sehr viele Fragen von den Menschen und von den Älteren oder von den Angehörigen, wie es überhaupt dort ist? Wie leben die Leute dort in Einzelzimmern? Gibt es dort eine Toilette? Gibt es da andere Wohnbereiche, wo man ganz kurz darüber erzählen kann?
Es gibt in Bethanien Einzel- und Doppelzimmer. Wir sind aber dabei, auch grundlegend diesen Bereich zu erneuern. Und nach dieser Erneuerung wird es in der Regel nur noch Einzelzimmer geben, so wie es auch der Gesetzgeber vorschreibt. Aber auch jetzt, das zeigt auch die Nachfrage, wir haben fast eine 100%ige Auslastung, kann man trotz dem es ein paar Einschränkungen gibt, gerade mit Doppelzimmerbelegung, stößt Bethanien das ganze Haus mit seiner Atmosphäre auf eine sehr hohe Akzeptanz bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und was auch so zu Bethanien dazugehört, dass sie sehr gut in den Ort hinein, zu den Vereinen, zur Kirchengemeinden, zur bürgerlichen Gemeinde sehr gut vernetzt ist. Und es gibt über 100 Ehrenamtliche, die auch ganz viel an Lebendigkeit in dieses Haus hineintragen und viel auch diese Initiativen, von denen die Frau Stiermann berichtet hat, ja auch mit unterstützen oder mit selber tragen.
Unsere Zeit wird immer knapp, das wundert mich. Und ich dachte, das ist eine Stunde, das können wir dann viel ansprechen. Vater Elia, können Sie vielleicht auch aus der Sicht von den orthodoxen Gemeinden noch einige Sachen erwähnen, was die Menschen da brauchen? Vielleicht auch ein bisschen sagen über diese Gesamtgruppe dann von der Orthodoxen hier in Stuttgart. Und in Bezug auch zu dieser Projektentwicklung, weil diese vier Gemeinden, die treffen sich regelmäßig, um das alles zu besprechen und zu klären.
Also ich muss sagen, dass gerade aufgrund dieses Projektes haben wir uns viel, viel näher kennengelernt. Also wir haben uns natürlich auch früher getroffen, aber mangels einer gemeinsamen Aufgabe, ja, also man trifft sich und trinkt einen Kaffee zusammen oder bespricht, wie es so läuft, aber ab dem Zeitpunkt, als wir dieses Projekt als eine gemeinsame Aufgabe der orthodoxen Gemeinde in Stuttgart begriffen haben, haben wir natürlich einen ganz anderen Bezug zueinander. Nicht nur wir Priester, sondern auch die etlichen ehrenamtlichen Laienhelfer, die uns zur Seite stehen, die eigentlich so die Arbeit letztendlich auch machen, ja? Die Organisation, die Flyer, die Informationsgestaltung und so weiter. Seitdem habe ich das Gefühl, dass wir uns viel, viel besser kennengelernt haben, dass die Gemeinden untereinander, die Gemeindemitglieder untereinander sich besser kennengelernt haben, dass wir eine wirklich eine sehr schöne Grundlage für unser gemeinsames Auftreten hier in Stuttgart schaffen, dass wir ja, also aufgrund dieses ersten gemeinsamen Projektes einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Bezug zueinander gefunden haben. Also das finde ich einfach ein sehr schönes Ergebnis, ein schönes Nebenprodukt sozusagen dieses Projektes. Und selbstverständlich haben wir auch früher mit verschiedenen Initiativen der Stadt Stuttgart, der beiden Kirchen, der beiden großen Kirchen in der Stadt Stuttgart berührt worden. Ich bin regelmäßig in den ACK-Sitzungen zum Beispiel, aber nichts bringt die Menschen so zueinander wie eine gemeinsame Aufgabe. Also ich glaube, das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Punkt. Sodass ich muss sagen, dass ich persönlich sehr zufrieden bin mit dem bisherigen Verlauf, mit einem kleinen Haken, den werde ich gleich nennen. Und zwar alle Stellen, die von dem Projekt irgendwie betroffen sind, nämlich die orthodoxen Kirchengemeinden, die Kirchengemeinde Hete, die Diakonissenanstalt, das Diakonische Werk, das Sozialamt Stuttgart. Wir sitzen alle in einem Boot. Was uns fehlt allerdings, sind die Menschen, die auch tatsächlich dieses Angebot in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir werden unseren Informationsangebot, unsere Informationsgestaltung, Informationspolitik verstärken müssen. Einige Schritte in diese Richtung sind schon getan worden. Wir haben nämlich einen ersten öffentlichen Auftritt im Hause Bethanien für die Mitarbeiter, für die Bewohner des Hauses, für die Stadtteilöffentlichkeit gemacht. Wir werden eine größere Veranstaltung am 13. Mai um 18 Uhr im Stuttgarter Rathaus machen, damit wir auch die Stuttgarter Öffentlichkeit von dem Projekt informieren und hoffen dadurch und auch durch diese Radiosendung, wofür wirklich ein großer Dank an Sie, Frau Moslowska, und an Ihren Mann geht, hoffen auch durch diese Radiosendung Menschen erreichen zu können, also ältere Menschen, auch Angehörige erreichen zu können, die sich für das Projekt interessieren, die an diesem Projekt auch als Nutznießer teilnehmen werden.
Das freut mich auch, dann Sie als Gäste hier zu haben. Wir sind zum Schluss von unserer Sendung gekommen, von der Initiative vor der orthodoxen Gemeinde hier in Stuttgart und der Diakonissenanstalt. Das ist eine gute Zusammenarbeit, das hat man schon viel heute erfahren, gehört. Und die Zeit und uns reicht nicht, dann, um alle Bereiche hier ganz genau dann zu gucken oder sich zu vertiefen. Und deswegen möchte ich das dann alle dann zum Schluss sagt, was euch wichtig ist, beziehungsweise nochmal über diese Veranstaltung, die am 13. Mai im Rathaus stattfindet, was soll da präsentiert werden, aus was das besteht, weil das habe ich schon gehört, das wird was Interessantes.
Ich fange mal an, am 13. Mai werden Reden der Herr Tatermusch, der Leiter des Sozialamtes, den ich vorhin erwähnt habe, zum Thema ältere Mitbürger in Stuttgart mit Migrationshintergrund. Was gibt es für Angebote für Sie? Auch was muss noch weiterentwickelt werden, dass unser Projekt sozusagen vor einem größeren Hintergrund auch vorgestellt wird? Dann wird Vater Ilja und ich werden einiges zu diesem Projekt auch erzählen, so wie jetzt auch in dieser Radiosendung. Und wir werden auch einen Ausblick geben, was konkret auch weiter geplant ist. Ich denke, dieses Projekt muss wachsen, Schritt für Schritt. Es ist ganz wichtig, dass das Vertrauen auch wächst, auch unter den orthodoxen Gemeindegliedern, dass sie wirklich an einen guten Ort kommen, wenn sie diesen Schritt wagen, sei es ins betreute Wohnen oder schon in die Pflege in Bethanien dann zu gehen, dass sie dann wirklich nicht in die Fremde gehen, sondern dort auch gut betreut werden, dass auf ihre Bedürfnisse in einem umfassenden Sinn dort sehr gut eingegangen wird und dass sie auch dann dort wieder die vertrauten Menschen, die vertrauten Priester auch zu Gesicht bekommen, die jetzt auch für sie schon wichtig sind. Das ist eine große Überzeugungs- und Vertrauensarbeit, da sind wir dran und wir merken, das braucht auch länger Zeit, wie gedacht, aber wir nehmen uns auch diese Zeit und ich denke, das Projekt wächst so wie ein Baum, so Schritt für Schritt.
Mich würde es besonders freuen, wenn sich am 13. Mai um 18 Uhr auch junge Menschen einladen lassen, die sich für die Altenpflegeausbildung interessieren an unserer Schule, damit eine Brücke zwischen dem alten und jungen Menschen gegangen werden kann. Ja, und ich denke, es ist einfach ein ganz schönes Projekt der Begegnung zwischen den Kulturen. Ich selbst profitiere auch sehr von unserer Zusammenarbeit. Also von daher, junge Menschen, kommt am 13. Mai um 18 Uhr ins Rathaus, wenn Sie ihr euch für die Altenpflegeausbildung interessiert. Und natürlich auch 40-plus Menschen.
Ja, also ich hoffe, dass diese Veranstaltung am 13. Mai dem Projekt entscheidend helfen wird. Ich hoffe, dass aus verschiedenen Gemeinden der orthodoxen Kirchen hier in der Stadt Stuttgart etliche Menschen zusammenkommen, um sich zu informieren. Wir werden alle von Tag zu Tag älter. Es kann jeden treffen, dass bei diesem Prozess nicht genug Möglichkeiten besteht, sich zu Hause versorgen zu lassen, dass man diesen Schritt wagen muss. Also man muss von vornherein daran denken, man muss diesen Schritt vorbereiten. Ich denke, dass die Veranstaltung am 13. Mai im Rathaus dafür einen sehr guten Beitrag leisten kann und alle Anwesenden wird darüber gut informieren können.
Vielleicht kann man auch an dieser Stelle sagen, wo kann man weitere Informationen bekommen für die Leute, die vielleicht jetzt nicht alles verstanden haben?
Also vor allem in den Gemeinden natürlich. Man muss die Gemeindepfarrer ansprechen. Wir haben von jeder Gemeinde ein Gemeindemitglied gewählt, das auch spezielle Fragen beantwortet wird, aber die erste Anlaufstelle sind natürlich die Gemeindepfarrer. Außerdem gibt es auf der Webseite der, unserer Gemeinde, der russisch-orthodoxen Kirche in Stuttgart, also rok-stuttgart.de, auch ausführliche Informationen über diesen Projekt.
Ich möchte Sie alle herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren und dann einfach für den Projekt ein gutes Leben, guten Anfang wünschen und damit das alles klappt.
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.